Und vielleicht ist es genau das, ne, dieser Unterschied zwischen der klassischen Vorstellungsrunde und dem Ziel, zu sagen, wir erfahren etwas übereinander.
Was treibt dich im Moment um? Also erstmal generell.
Ich komme ja selber sehr aus diesem Leistungsanspruch, ne, so auch von der Sozialisation her.
Ich würde jetzt ein Eimer Sangria bevorzugen, glaube ich.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hola, Jürgen.
Hola, wo bist denn du?
Auf Malle.
Sag mal jetzt, auf Malle, ne, denn hola.
Auf Malle, hola, hola.
Ja, schön Kayaratada und
¿Qué
so.
¿Qué tal?
Sangria-Eimer-Dingens.
Genau, meine Art von Urlaub halt. Genau so läuft das. Also wenn ihr im Hintergrund Ballermann hört, wisst ihr Bescheid. Genau, es liegt nur an dem Ort, wo ich gerade bin.
Mama Laura.
Genau so. Und genau aus dem Grund habe ich auch ein Thema dabei, was, glaube ich, sehr passend ist im Gegensätzlichen zu diesem. Nämlich das Thema psychologische Sicherheit im Seminarraum.
Das hat ja ganz viel mit Kayaratada zu tun.
Mit Kayaratada und Ballermann
Thema.
Und Co. Ja. Ich habe lange überlegt, ob das überhaupt Sinn ergibt, dass wir uns dieses Themas annehmen, weil es ja ein Thema ist, was grundsätzlich erstmal aus der Teamforschung in Anführungsstrichen stammt und wir haben Gruppen. Wir haben ja nicht Teams, die dauerhaft zusammenarbeiten in unseren Seminarräumen.
Manchmal auch.
Manchmal auch, das stimmt, genau. Ja, so, dann ist es natürlich nochmal anders zu betrachten. Ich würde aber gerne heute an dem grundsätzlichen Gruppenkonstrukt bleiben und schauen, was wir als Trainerinnen und Trainer für die psychologische Sicherheit wahrscheinlich zum großen Teil schon irgendwie unbewusst oder nicht zwingend mit diesem Fokus tun. Und was wir vielleicht noch zusätzlich immer mal abwägen können. Ich habe eine Situation im Kopf, einen Trainerkollegen von uns, der immer wieder gesagt hat, dass er dieses mit den Vorstellungsrunden totalen Quatsch findet. Man kann einfach mit dem Thema rein, man legt los miteinander. Es geht schließlich darum.
Das ist
darum,
aber kein Kollege bei Bridgehouse. Wer war das? Wer
Nein, das ist kein Bridgehouse-Kollege, okay. Das ist korrekt.
Wer war das?
Das sage ich hier nicht, aber ich habe gemerkt, mich hat das immer wieder beschäftigt. Ich komme ja selber sehr aus diesem Leistungsanspruch, ne, so auch von der Sozialisation her. Und ein Teil von mir ist da irgendwie drauf angesprungen und hat gedacht, eigentlich interessant, da überhaupt mal hinzudenken. Ne? Ist das tatsächlich irgendwie so einfach nur so?
Das weiß niemand, ja, wer du
halt
bist als Teilnehmender. Niemand weiß, wer du in Wahrheit bist, wo du arbeitest und deswegen kannst du dich vollkommen verstellen.
Genau, so nach dem Motto. Und tatsächlich gibt es auch Weiterbildungen, die ich selber gemacht habe, wo es um tiefe persönliche Entwicklungen ging, wo das auch Teil des Programms auch war, ne? Zu sagen, wir stellen uns am Anfang gar nicht vor, weil wir eben nicht dieses Mein Haus, mein Boot, mein Auto-Ding spielen wollen und es erstmal egal sein sollte, welche Rollen du im Leben einnimmst, sondern es um den Menschen geht, den du hier erlebst. Und den erfährst und erlebst du ja möglicherweise durch andere Vorgehensweisen als durch so klassisches, wir erfahren ein bisschen was voneinander. Also das ist so eine Einstiegsschneise sozusagen, die ich uns baue, um reinzugucken in dieses Thema psychologische Sicherheit im Seminarraum. Was tun wir dafür und was ist der Hintergrund, sodass wir vielleicht auch, gerade wenn es dann auch darum geht, mit Auftraggebenden zu diskutieren, ne, was genau ist denn Inhalt dieses Trainings? Ach, na, können Sie nicht an der oder dieser jener Stelle noch kürzen und das irgendwie anders machen? Auch andere Argumente noch an der Hand haben, nicht nur die, ich sag mal, intuitiven, sondern tatsächlich auch ein paar nachweisliche. Wie stehst du grundsätzlich dazu, dass ich mit dir über dieses Thema heute sprechen möchte?
Ich würde jetzt ein Eimer Sangria bevorzugen, glaube ich. nein, gar nicht.
Okay, kriegst du am Ende, ich verspreche es.
Nein, ich freue mich über das Thema, weil ich Amy Edmondson verehre und das ganz großartig finde, was sie in die Welt gebracht hat, indem sie das mal systematisiert hat, was zwischen uns Menschen passiert und was uns hemmt und eben nicht zu guten Ergebnissen führt, weil die Unsicherheit zu einer Einschränkung der Kommunikation führt und auch zu Verletzungen und überhaupt. Insofern gehört sie, hat sie einen festen Platz in unserem, in unserem Denken und in unserer Haltung, auch unseren Trainings gegenüber. Und mir fallen gleich ganz, ganz viele Sachen dazu ein. Ich versuche es deswegen ein bisschen zu sortieren und fange mal mit dem ersten Teil an, den du in den Ring geworfen hast, die Vorstellungsrunde. Und zitiere deswegen gleich das Ende unserer Sendung, wie immer, es kommt darauf an. Also wenn, wenn jemand eine Einladung dazu gibt, als Trainerin, mein Haus, mein Boot, mein Hund, nee, wie heißt das, egal.
Hund und Auto, das ist nahezu identisch.
Auto, noch so, also so eine Einladung, aus, indem man zum Beispiel selbst damit anfängt, finde ich das schrecklich, weil darum geht's gar nicht, sondern du weißt, dass wir selbst immer, bezogen auf das Thema, das jetzt ansteht an diesen Tagen, dass wir eine Vorgabe geben. Also es ist meistens ein Chart, ist klar, was treibt dich im Moment um, aber dieses, was treibt dich im Moment um, ist jetzt nicht unbedingt eine Einladung dazu zu sagen, ja, und ich lebe auf meinem Anwesen in das tut es nicht. Und ich erlebe das deswegen gar nicht, so ein Statusgehabe. Dadurch, dass wir die Teilnehmenden in der Regel gegenseitig vorstellen lassen, also die nicht eine Selbstvorstellung machen, sondern das schon Teil einer Übung ist, bei dem man auch etwas über die Teilnehmenden erfährt, hat man gar nicht die Chance, sich selbst zu beweihräuchern, weil das tun dann manchmal andere und das tut der Gruppe gut. Also wenn du und ich jetzt Buddies wären und wir uns gegenteilig vorstellen, kann es schon sein, dass ich was hervorhebe, was dir eher, wo du in deiner Bescheidenheit das vielleicht gar nicht erwähnen würdest, aber dann fühlt sich das vollkommen anders an, wenn ich sage, ja, und du hast ein Haus auf Usedom und das liebst du sehr, weil da ein schöner Garten ist. Dann hört sich das ganz anders an, als ich habe ein Haus auf Usedom und ich züchte dort Rosen, die prämiert sind und bla. Also ich glaube, ich habe das ewig nicht mehr erlebt, dass in irgendeiner Form da eine Beweihräucherung stattfand zu Beginn eines Trainings.
Also was du, dass du darstellst, ist ja, dass wir das sehr häufig in der Interviewform machen, ne? Und dass dann eine gegenseitige Vorstellung stattfindet, um das ein bisschen zu erläutern für diejenigen, die vielleicht mit dem Buddy-System noch gar nicht vertraut sind. Und dass es Fragen gibt, die in andere Richtungen lenken.
Das also bei einem Tough Conversations Training sind es die drei Fragen. Was treibt dich im Moment um? Also erstmal generell kann es sein, dass jemand gerade sich auf seine Hochzeit vorbereitet oder andere Dinge erlebt oder die Firma wird gerade gekauft oder sowas. Also erstmal so ganz allgemein. Aber der Schwerpunkt liegt immer in der Mitte. In dem Tough Conversations Trainings beispielsweise, wie erlebst du Tough Conversations in deinem Umfeld und was erlebst du selber als tough? Was kennzeichnet diese Gespräche? Und dann kommt in der dritten Frage dann eben, was möchtest du in den kommenden Jahren, Achtung, nicht in diesem Training hier allein, sondern in den kommenden Jahren lernen und ausbauen bei dir selbst. Und dadurch ist die Vorstellungsrunde schon so geprimed und gesteuert, dass das, ich weiß nicht, ob da jemand dann eine Möglichkeit findet, sich selbst zu beweihräuchern. Gibt es bestimmt auch in Ausnahme, aber ich, wie gesagt, ich habe es ewig nicht erlebt.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, und zumal die dritte Frage ja auch genau auf das Lernfeld anspielt, also sofort öffnet für letztlich, was kann ich noch nicht so gut. Ne? Und das ist ja Teil dessen, was die psychologische Sicherheit so ausmacht, dass ich über Fehlbarkeit, über Unvollkommenheit entspannt rede, mit Freude, mit dem Blick auf, wie cool, ja, da gibt's was zu lernen, da kann ich was ausbauen. Und dass, wenn das von Anfang an auch als Kultur gesetzt ist, ne, das ist ja etwas, wo wir zu Beginn sehr viel auch selber steuern, ne? Wie ist da der Rahmen, über was reden wir hier, auf welche Weise? Und das mit sehr viel Fröhlichkeit durch das Buddy-System als solches, ne? Also die Buddies werden ja immer noch mal gefeiert und gehypt und haben ja auch noch viel mehr Funktionen, ne? Das aufeinander Acht geben. Und auch das ist ja Teil der Kultur, die zur psychologischen Sicherheit beiträgt.
Genau. Und wir machen auch aus uns selbst einen Dolly da vorne, wenn wir anfangen, über uns zu erzählen. Das ist Teil unserer Philosophie, dass wir uns selbst nicht erhöhen. Dadurch wiederum ist keine Einladung im Raum, jetzt mit dem Status des Trainers mitzuhalten. Aber gleich zum zweiten, psychologische Sicherheit. Die ich kann mir ehrlich gesagt, ich bin fast ein bisschen empört,
dass jemand das so macht ohne Vorstellungsrunde.
Mal abgesehen, wie viel Würdigung ist das? Ich interessiere mich nicht dafür, wer du bist und was du hier machst. Kann ja sein, dass der Trainer das weiß, aber es ist dann ein Ungleichgewicht im Raum, weil der Trainer weiß eventuell, wer das ist und weil er vorher mit dem gesprochen hat oder den kennengelernt hat oder, keine Ahnung, durch HR Informationen bekommen hat und die anderen eben nicht. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst das bitte. Eine Vorstellungsrunde, egal in welcher Form, gehört dazu. Die kann so viele verschiedene Formen haben. Aber ich will noch was sagen, was jetzt mit Amy Edmondson gesprochen zur psychologischen Sicherheit beiträgt. Ein Teil der psychologischen Sicherheit, genauso wie Vertrauen, entsteht dadurch, dass wir einander zeigen, uns gegenseitig zeigen dürfen. Und wenn es so gar nicht gefragt ist in dem Training, entsteht nicht diese Offenheit dahingehend, ich weiß, wer du bist und ich weiß auch, dass du weißt, wer ich bin und was mich gerade umtreibt oder was mich bewegt. Und wenn das Training schon so anfängt, dass dieses persönliche, wenigstens ein paar Eckdaten zu mir, nicht gefragt wird und auch nicht von Interesse ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie man dann im Laufe des Trainings in detailliertere Dinge und intimere Dinge gehen soll, die ja notwendig sind, um Lernen zu bereiten, wenn noch nicht mal die einfachsten Dinge, wo wohnst denn du, gesagt werden. Das ist doch komisch. Also insofern, ich würde gerne hier in Diskurs einsteigen, aber ich glaube, das würde jetzt die halbe Stunde sprengen, die wir hier haben. Aber eine Vorstellungsrunde trägt aus meiner Sicht erheblich dazu bei, dass Sicherheit entsteht. Ich darf sagen, was mich bewegt, wer ich bin und darf das hier einbringen und du darfst das auch. Das ist erzeugt ein Gleichgewicht.
Ich glaube, dass noch ein weiterer Aspekt da drin ist, der jetzt auch in anderen Übungseinheiten entstehen könnte, aber der bei dieser Vorstellungsrunde nochmal sehr besonders beobachtbar ist. Denn ich fand das cool, ich habe in der Vorbereitung nochmal ein bisschen genauer geschaut, wie Amy Edmondson auch den Unterschied zwischen Vertrauen und psychologischer Sicherheit definiert, weil man das ja sehr leicht zusammenwirft. Und Vertrauen ist für sie der Fokus auf eine einzelne Person. Ich vertraue diesem einen Menschen. Und psychologische Sicherheit richtet sich wirklich auf dieses Gruppenkonstrukt, also letztlich die Dynamik in der Gruppe auch. Ne? Das heißt, ich kann jedem einzelnen Menschen theoretisch vertrauen. Und dennoch kann es sein, dass ich in der Gruppe Verhalten erlebe, was ich bei den einzelnen Menschen im Umgang mit mir selbst nicht erlebe, was mich dann aber doch wieder zurückschrecken lässt. Weiß ich nicht, Menschen fallen in Muster von Wettbewerbskonstrukten oder Statusmomenten oder starkem Raum einnehmen oder sonst irgendwas. Und wenn ich die erlebe, dann denke ich auf einmal so, wow, was ist denn mit dem plötzlich los? Und merke aber, dass das, wenn ich bewusst hinfühle, dass mir das eine Einschränkung auferlegt, ne, dass mein Verhalten anders wird. Und eine Runde klug geschwätzt. Heute nur eine kurze Definition von psychologischer Sicherheit. Wahrscheinlich kennst du dieses Prinzip, vielleicht trainierst du es sogar. Dennoch mögen wir an dieser Stelle nochmal Amy Edmondson ins Spiel bringen. Sie ist diejenige, die dieses Thema systematisch aufgearbeitet hat und wir verlinken in den Shownotes einige ihrer bemerkenswerten Veröffentlichungen. Psychologische Sicherheit nach Amy Edmondson ist eine gemeinsame Überzeugung von allen Gruppen- oder Teammitgliedern, dass es sicher ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Das heißt, alle wissen, dass sie nicht bestraft oder gedemütigt werden, wenn sie Fragen stellen, Kommentare abgeben, Bedenken äußern oder Fehler zugeben und über diese reden. Dieser Rahmen, die psychologische Sicherheit, fördert drei ganz große Fähigkeitsbereiche, die wir im Training fürs Lernen wahnsinnig brauchen. Das eine ist das Teilen von Wissen, inklusive der Tatsache, dass wir wertschätzen, was andere können und auch die anderen respektieren in ihrem Wissen und in ihrer Andersartigkeit. Das zweite ist die Bereitschaft, selber ins Risiko zu gehen, sich zu zeigen, Hilfe anzunehmen und anzubieten, was natürlich gerade bei Formaten wie Rollenspielen oder ähnlichen Übungen, wo wir uns sehr, sehr verletzlich zeigen, extrem relevant ist. Und der dritte Bereich hat mit allem zu tun, was rund um Fehler passiert. Fehler selber zu akzeptieren, Fehler zuzugeben, aber auch Fragen zu stellen, die zeigen, noch weiß ich in dem Thema halt nicht alles, was es da zu wissen gibt. All das brauchen wir in den Trainings und deshalb ist es aus unserer Sicht so cool, wenn du immer mehr auch bewusst reflektierst und planst, was trage ich eigentlich aktiv zur psychologischen Sicherheit in meinem Seminarraum bei? Das war eine Runde klug geschwätzt. Und in einer solchen Vorstellungsrunde, wo jeder einzelne Mensch, der anwesend ist, mal spricht und auch spricht über entweder sich selbst oder einen anderen Menschen in diesem Raum, erlebe ich ja auch sehr stark, wie wird denn eigentlich mit diesen Informationen in der Gruppe, in der Gesamtheit umgegangen? Genau. Gibt es da Lacher an Stellen, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Ja? Gibt es da eher auch eine Öffnung von Menschen, wo ich dann, selbst wenn ich selber mich vielleicht an der Stelle noch nicht geöffnet habe, aber erlebe, wie damit im positiven Sinne verfahren wird, dass das angenommen wird, dass es da vielleicht sogar Mitgefühlsäußerungen gibt und ob verbal oder nonverbal, aber ich einfach so spüre, wow, okay, cool, das geht hier. Oh, toll. Das heißt, ich kann auch sehr, sehr bewusst dadurch diesen Sicherheitsrahmen nochmal für mich ertasten, sage ich mal, als Teilnehmerin. Ne? Und das finde ich auch wieder einen ganz großen Vorteil, wenn am Anfang auf jeden Fall Raum dafür gegeben wird, dass jeder und jede ja sich selbst mal zeigt. Und vielleicht ist es genau das, ne, dieser Unterschied zwischen der klassischen Vorstellungsrunde und dem Ziel, zu sagen, wir erfahren etwas übereinander, wir machen ein bisschen von der Fassade weg und zeigen mehr öffentliche Personen, um im Johari zu sprechen. Ne? Und gleichzeitig erleben wir, was die Gruppenreaktion darauf ist.
Und du, wir könnten jetzt so viele Dinge aneinander rein und aufzählen, die dann mit dazu beitragen, du, auch wenn das so banal wirkt, der erste Applaus, der gegeben wird im ist entweder beim Bürgermeister, wenn der Bürgermeister gewählt wird, also der, der auf die Zeiten achtet, die Bürgermeisterin. Aber manchmal ist es auch der erste Applaus, wenn die ersten beiden Buddies nach vorne gehen und was gesagt haben und sich vorgestellt haben. Und das wird, weil das nicht so gewöhnlich ist, dass man, wenn jemand was gesagt hat, applaudiert, mache ich meistens einen Joke draus und sage, nicht wundern, dass wir hier ab und zu applaudieren, weil dann werden die Hände durchblutet und damit auch das Gehirn. Gleichzeitig tut es denen gut, die da vorne sitzen und deswegen nicht wundern, aber es machen immer alle mit und irgendwann bürgert sich das so ein. Mhm. Und wenn man erlebt, dass man, wenn man was gesagt hat, es sind immer nur 3 Minuten Zusammenfassung dessen, was die Buddies erfahren haben in dem Interview. Wenn man erlebt, dass man nach 3 Minuten Applaus kriegt von einer ganzen Gruppe und das sich dann einbürgert, trägt auch das dazu bei, dass man eher das so sagt, ich möchte hier was von mir geben in diesen 3 Tagen. Und das ist jetzt mini und wäre als alleinige Maßnahme viel zu wenig. Aber die Summe dieser kleinen Eingriffe und Interventionen sorgt dafür, dass die Menschen sich öffnen. Und dazu gehört die Diskretion, die wir am Anfang teilweise schwören oder per Unterschrift auf einem Chart, alles, was in diesem Training geschieht, bleibt unter uns. Manifestieren und das dann dazu führt, dass am Ende ein Gefühl entsteht, ich darf mich hier zeigen und das, was ich hier zeige, ist wertvoll für die Lernerfahrungen der anderen. So, also nicht nur meine eigene, sondern ich diene damit auch dieser Gruppe. Und wenn wir das erzeugt haben und selbst keine Fehler machen, also zum Beispiel selbst als Trainer dann bewerten, ja, das ist aber nicht richtig, was du da machst oder unseren Senf dazugeben, der aus unseren Überzeugungen entspringt, dann kann das so ins Gleiten kommen. Und jetzt würde ich aber auf jeden Fall gerne hingucken, weil du vorhin sagtest, wir haben mit Teams vielleicht manchmal, also wenn wir ein ganzes Team trainieren in einer bestimmten Aufgabe, ist das vielleicht spezieller, ja, aber manchmal sind Leute aus einer Organisation da und wir haben auch Hierarchien im Training.
Absolut.
Und da geht's dann los.
Ich würde gerne, bevor du da reingehst, weil finde ich toll, dass wir das Hierarchien-Thema als nächstes nehmen. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast mit dem, es sind Kleinigkeiten, das ist das, was uns durch diese ganze Folge hier begleiten wird. Es sind, glaube ich, ganz viele kleine Puzzleteile. Und das ist auch für mich das Ziel dieser Runde, dass wir uns die als Trainerinnen und Trainer nochmal bewusster machen. Weil es wirklich nicht das eine große Ding ist, wo ich sagen kann, ha, wenn ich Methode X einbaue, dann ist das auf jeden Fall gebongt. Ne? Dann ist psychologische Sicherheit. Sondern es sind viele Aspekte, die die Gruppe betreffen, den Umgang untereinander und uns selbst. Und insofern werden wir uns da mal so durch diese ganzen drei großen Bereiche, ne? Die Gruppe, den Umgang miteinander und uns selbst durcharbeiten. Und du warst jetzt gerade bei dem Thema Hierarchien, ein super spannendes zum Thema psychologische Sicherheit. Mhm. Wie gehst denn du damit um, wenn du verschiedene Hierarchien in der Gruppe hast?
Mhm. Also zum einen es ist so, dass man zu Beginn diese Dinge aussprechen sollte. Also es ist ein Elephant in the Room oder, wie wir das anders ausdrücken, wir integrieren einen Sekundärprozess.
Das klingt ganz sophisticated.
Die Leute gucken sich um, diejenigen unter euch, die vielleicht schon vergangene Folgen gehört haben, versuchen immer, dass möglichst wenig Wiederholungen hier stattfinden, damit das nicht langweilig wird. Aber vielleicht erinnert ihr euch an den Teil Sekundärprozesse integrieren. Das ist irgendetwas im Raum, in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, ist es nicht mehr ganz so störend oder so einschränkend für den Prozess. In dem Fall sehen wir manchmal schon, wenn wir das Orga-Chart durchsprechen oder anderes, sehen wir, dass es entweder formelle Führung gibt, also eine formale Führung, jemand ist Chef von jemand anders, oder auch sogenannte informelle Führerinnen. Und also ich sehe das beim Orga-Chart durchsprechen manchmal, wenn ich frage, wann wollt ihr morgen früh anfangen, und mehr als drei Leute gucken in die Richtung einer Person. Dann weiß ich schon, okay, dann hat diese Person offenbar Einfluss auf die Entscheidung der anderen, und dann bin ich da ein bisschen achtsamer. Das muss nichts bedeuten, aber es hat oft einen Hintergrund. Und zu Beginn, wenn man merkt, es sind Hierarchien im Raum, ist es notwendig, das auszusprechen. Also ein Klassiker ist, wenn tatsächlich jemand vorgesetzt ist von jemand anders im Raum, dann wird am Anfang einmal jetzt sinngemäß gesagt, okay, ich spreche jetzt mal die Vorgesetzte an, du weißt schon, dass du dir hier besonders Mühe geben musst. Und dann wird meistens gegrinst, und dann sage ich, weil du musst dir jetzt beweisen, dass du zu Recht Führungskraft bist, und ihr anderen reißt euch ein bisschen zusammen, dass ihr nicht zu viel von euren Inkompetenzen zeigt. Das ist scherzhaft gesagt, aber ein wahrer Hintergrund, weil die ja schon mit reingehen, vorher auf die Teilnehmerliste geschaut haben und sagen, oh scheiße, mein Chef ist mit dabei. Mhm. Und das wird dann umgedreht, verstärkt, und das ist echt empfunden bei mir. Ich sage dann danach, ich freue mich darüber, dass ihr offenbar in einer Kultur lebt, in der gemeinsam gelernt wird und Hierarchien keine Rolle spielen. Achtung, unsere Hörerin, das stimmt zwar nicht ganz, also dass diese Hierarchien keine Rolle spielen, weil das Gefühl war ja da, aber in dem Moment, wo man das positiv unterstellt, weil die lernen ja zusammen, es ist tatsächlich wahr, dass sie sich getraut haben, gemeinsam in ein Training zu gehen, entgegen der vorsichtigen Fragen der Personalentwicklung am Anfang, Jürgen, ist das okay, wenn da mehrere Hierarchien drin sind? Und ich immer sage, ist doch geil, wenn bei euch zusammen gelernt wird und es zunehmend weniger eine Rolle spielt, weil alle Leute sagen, ich darf oder ich muss sogar lernen, und das ist nicht Schwäche, sondern das ist ein Vorbild, weil wenn ich selbst irgendwann als Führungskraft nicht mehr in Trainings gehe, dann sage ich ja damit irgendwie indirekt, ich brauche das nicht, und das sehen meine Mitarbeitenden oft sehr anders. Das heißt, durch diesen integrierten Sekundärprozess ist ein bisschen weniger davon im Raum, und wenn das aber dann im Laufe des Trainings sich doch nochmal hier oder da zeigt, und das ist, Achtung, nicht mal unbedingt Absicht dieser Führungskräfte. Es ist nur manchmal so, dass die, wenn eine Diskussion entsteht oder eine Reflexion, dass wenn die relativ am Anfang etwas sagen, dass das primet oder noch schlimmer dazu führt, dass die anderen dann nichts mehr sagen, weil sie denken, das muss schon richtig sein. Also weil wir respektieren diese Leute dann auch. Das muss schon richtig sein, deswegen sage ich meinen silly Gedanken jetzt mal nicht hinten dran. Und da ist dann eine Intervention gut, die entweder in einem Pausengespräch besteht, indem man zu diesen Menschen hingeht und sagt, nicht wundern, ich bremse dich manchmal ein bisschen, weil ich möchte, dass die anderen mehr sagen. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, die halten sich auch zurück, weil sie sehr, sehr einverstanden sind mit dem, was du sagst. Und dann entsteht so ein kleiner Deal bis hin dazu, wenn es jetzt wirklich offensiv ist oder auch aversiv, dass man dann auch sagt, ich brauche jetzt deine Unterstützung, weil mir dominierst du gerade hier zu stark. Das ist aber, kommt ganz am Ende, wenn gar nichts mehr geht, bei so Alpha-Dogs, das braucht man meistens nicht mal, wenn man vorher so eine Allianz geschlossen hat.
Was jetzt auch wieder ein Blick auf die psychologische Sicherheit bedeutet, einzelne Menschen auch im Pausengespräch mit dem Gesamtziel nochmal zu konfrontieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Also zu sagen, Mensch, ey, es geht dir darum, dass alle gemeinsam lernen. Und da kannst du durch dein Verhalten auf andere Weise noch dazu beitragen, ne? Mal übersetzt gesagt. Finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also auch das zahlt auf psychologische Sicherheit ein. Und was du sagst am Anfang, ich mag deine Art des paradoxen Intervenierens, was die Leadership-Situation angeht, sehr. Und gleichzeitig Frage an dich. Ich versuche immer wieder zu vermeiden, wenn es irgend geht, dass die direkten Vorgesetzten der Mitarbeitenden mit im selben Training sind, aus dem Grund, dass sie weniger Chancen haben, auch Beispiele zu benennen. Das ist eh eine der Herausforderungen, ne? Wenn ich als Führungskraft zum Beispiel bei den Tough Conversations sage, ich habe Tough Conversations mit bestimmten Mitarbeitenden bei mir aus dem Team. Das erhöht natürlich nochmal die Herausforderung, diese Menschen tatsächlich mit reinzuholen in den Raum. Ne?
Absolut,
der Schutz
absolut.
An der Stelle ist nochmal relevant. Was machst du damit?
Absolut. Dreifach, vierfach Dinge. Also wenn ich die Gelegenheit habe, das im Vorfeld zu hören, kann ich erstmal hinhören, was sind das für Fälle, wie gravierend ist das? Und dann bauen wir einen Workaround. Also die sagen mir dann ganz klar, ich werde diesen Fall nicht ansprechen, aber ich habe so ähnliche Fälle in der Vergangenheit gehabt und du würdest mir helfen, Jürgen, indem wir diese Fälle besprechen. Aber mir ist wichtig, dass niemand im Raum weiß, dass es eigentlich um einen aktuellen Fall geht. Das gibt es schon, eher weniger. Und ich habe, deswegen jetzt wieder, es kommt drauf an, ich habe manchmal Fälle, da tut es den beiden gerade gut, also Vorgesetzten und Mitarbeitern, dass die ein Thema haben und dass die auch mit diesem Thema in das Training kommen.
Also die beiden Beteiligten sind
anwesend,
die beiden
Beteiligten,
das machst du auch?
Der hat praktisch eine Live-Mediation oder eine Live-Konfliktlösung.
Cool,
und die sind unfassbar dankbar, wenn sie bis zu diesem Punkt kommen, dass sie sagen, jetzt wissen wir, worauf wir miteinander achten können in unserem Alltag. Und ehrlich gesagt lernen die beiden viel mehr in Bezug auf diesen konkreten Fall, weil sie jemanden haben, der permanent monitort. Also der dann anschließend
definitiv,
in der Praxisphase
total. Aber da bin ich jetzt gerade echt geplättet, weil ich das gerade auch in den Trainings mit den Seminarschauspielern und so weiter immer eher so anspreche, dass ich sage, okay, wenn das hier, gut, ich sage, wenn es jemand ist, der hier im Raum ist, dann sag mir bitte vorher Bescheid, ja, wenn du diesen Fall reinbringen
oder
möchtest.
Oder sagst, entscheidet selbst, ob es einbringen wollt oder nicht. Und spricht auch mit dem, den es betrifft. Also das wäre
eben komisch, genau, weil das ist ja nun wirklich ein extreme Erfordernis der psychologischen Sicherheit, ne? Dass ich sage, ich oute unser beider Schwierigkeiten, die wir gerade miteinander haben, hier in der Gruppe und wir besprechen das hier. Wow.
Absolut.
Cool. Und umgekehrterweise ist das ja genauso, ne? Als Mitarbeitende frage ich mich ja auch, wenn wenn ein anderer Vorgesetzter da ist und ich habe Schwierigkeiten mit meinem Vorgesetzten, inwiefern sind denn die in ihren Peer-Gesprächen dann wirklich, ist das wirklich geschützt, ne? Hat der hinterher einen anderen Blick auf seinen Peer, weil er den durch meine Augen angeguckt hat und ich den vielleicht wirklich sehr herausfordernd finden könnte?
Und das ist jetzt auch wieder ein Wortlaut aus dem, bei mir, Diskretionsschwur am Anfang, an der Ankündigung oder der Rampe bis dahin, dass ich bewusst sage, wenn ihr dann am nächsten Mittwoch, also nach dem Training, wieder in die Firma kommt, bitte geht nicht rum und erzählt dann irgendjemand auf dem Flur, ich wusste gar nicht, dass du mit dem und dem solche Schwierigkeiten hast. Und dann lachen zwar alle im Raum, weil das absurd wäre, aber das ist genau ein Teil, der wichtig ist. Und die unterste Schwelle ist eigentlich die, also bringen Leute ihre Fälle ein oder nicht, ist ja eigentlich die, also sitzen Führungskräfte und Mitarbeitende, die im selben Training, die niedrigste Schwelle ist ja die zu sagen, ich habe überhaupt Konflikte. Also der Mitarbeiter, der zugibt, der hat Konflikte mit anderen Abteilungen oder mit einem Kunden oder mit einem Lieferanten, der entblößt sich ja vor seinem eigenen Chef dahin, dass er es nicht im Griff hat, in Anführungszeichen.
Ja, ich
in dieser
nicht
alten
alleine.
Nicht-Growth-Mindset-Denke wäre das eine Schwäche. Und die zu überwinden, ist die erste Schwelle. Dasselbe gilt für die Führungskraft. Wenn der zugibt, dass er Konflikte hat und eigentlich ja Vorbild, meint Vorbild sein zu müssen, wirkt er aus seiner Sicht möglicherweise schwach seinen Mitarbeitenden gegenüber. Wenn sie diese Schwelle genommen haben, dann kommen diese nächsten Schwellen, nämlich nenne ich jetzt eine aus dem Umfeld dieses Mitarbeitenden. Und bis hin zu der Schwelle, bei einem 3 Tage Tough Conversations bricht die meistens als letztes, ich erzähle hier von privaten Dingen. Also ich habe Schwierigkeiten mit meiner Frau in folgenden Situationen, die sieht so und so aus. Ich liebe meine Frau, aber ich wünsche mir eine alternative Handlungsoption. Wenn so ein Fall dann kommt, dann bespricht man das und das ist dann High-End. Also das, dass man wirklich, es gäbe wahrscheinlich noch ein paar Schwellen, irgendwie in die Kindheit zu gehen oder so, aber das mache ich nicht, weil ich kein Therapeut bin. Aber diese Schwellen nach und nach zu nehmen, es sorgt dafür oder ist ein Zeichen dafür, dass psychologische Sicherheit im Raum herrscht, weil das würde man unter normalen Umständen nicht tun, auch nicht mit Peers im Unternehmen selbst.
Das geht auch in eine Richtung, die ich immer wieder auch erlebe bei den Trainings zu kritischen Momenten, die ich mit Seminarschauspielern mache. Dieses eisbrechende, erste, konkrete Gespräch, was angeschaut wird. Also wie sehr wirft sich da jemand wirklich rein? Wie sehr schenkt jemand einfach auch dieses Vorvertrauen? Ich sag mal auch in die psychologische Sicherheit, weil natürlich bis zu dem Zeitpunkt mit der Gruppe schon ein bisschen was passiert ist. Andererseits sind wir immer noch recht früh in der gemeinsamen Arbeit und dort als Trainerin eine Person bewusst auszuwählen, wo der bisherige Eindruck heißt, hey, das ist jemand, die Person ist eh relativ offen. Die hat nicht so eine riesige Hemmschwelle damit, sich zu zeigen, hat ein Selbstwertgefühl, was recht stabil zu sein scheint, im Sinne von, ich vertraue erstmal darauf, dass das, was ich mache, in Ordnung ist, auch wenn ich sage, ich habe hier ein Problem und das will ich mir angucken. Also ich habe da eine gewisse Basis, ne, auf der ich das gut machen kann. Ich bringe mich durchaus auch grundlegend ein, also ich bin eher tendenziell jemand Extravertiertes. Der Person fällt es eben auch nicht so schwer, vor der Gruppe dann über ihre Dinge zu reden. Und diese Person als ersten Fall nach vorne zu nehmen und zu sagen, lass uns deine Situation angucken, ist auch was ich als sehr relevant erlebe, weil das Umgehen damit wiederum, ne, ist ja das, was ich dann als anderer Teilnehmender mitkriege. Was macht jetzt die Trainerin, was macht in diesem Fall auch der Seminarschauspieler damit? Und vor allen Dingen, wie reagiert die gesamte Gruppe darauf? Und das dortige Teilen, also ein Vorgehen, was ich ja immer mache, dieses hinterher wirklich sagen, was habe ich für mich gelernt nach dem ersten Fall, der angeschaut worden ist. Ich reflektiere darauf, dass ich selbst lerne und dass ich selbst Dinge brauche. Das ist relevant zum Thema, wie sehr sind wir alle in dieser Situation lernende Menschen und haben eine Möglichkeit, sozusagen nicht den anderen die ganze Zeit anzugucken und da irgendwelche inneren Bewertungen vorzunehmen, sondern uns selbst. Und das schweißt natürlich auch sehr zusammen in Sachen des Umgehens miteinander, worauf wir hier fokussieren. Wenn wir von den Hierarchien und diesen Fällen weggehen, mal kurz schwenk zu uns. Vielleicht kommen wir später nochmal auf die Gruppe zurück. Aber wir selbst sind ja auch in unserer Art, in dem Fall wirklich Vorbild. Du hast es gerade schon bei den Führungskräften erwähnt, ne? Dieses, oh Gott, die fühlen sich dann auch immer in dieser Verpflichtung, Vorbild zu sein. Und wir sind es natürlich selbst auch im Training. Und eine der Sachen, die wir ja immer sehr propagieren, wenn du Stories erzählst, erzähl keine von dir als Held, sondern erzähl welche, wo du gescheitert bist und wo deine Fehlbarkeit spürbar wird. Auch das ist für mich so ein ganz enormer Anteil an psychologischer Sicherheit. Was sind denn da deine Gedanken, was wir selbst in unserer Art, wie wir uns da zeigen, noch an kleinen Puzzleteilen reinpacken? Das mündet
tatsächlich in Empfehlungen, also echten Empfehlungen. Das ist sogar ein schönes Gelenk zwischen Hierarchien und dem Trainer, der Trainerin selbst in ihrem Verhalten. Das Erste, was zur psychologischen Sicherheit beiträgt, ist, dass du eben in deinen Verhaltensweisen nicht unterscheidest zwischen Hierarchien im Raum. Also ich habe das zu oft erlebt, dass Trainerinnen auf eine andere Art und Weise mit bestimmten Personen im Raum sprechen als mit anderen. Und wenn ich das Gefühl habe, Teilnehmer wären unterschiedlich behandelt, trägt das nicht zur Sicherheit bei, weil man dann sofort auf einmal irgendwie so ein Wertungsmuster oder sowas sieht. Jetzt mal abgesehen von hilfreichen und lernintensiven Provokationen. ist das Dämpfende für psychologische Sicherheit immer die Wertung der Trainerin oder des Trainers. Also sobald man das Gefühl hat im Lehrgespräch oder in anderen Situationen, es gibt ein richtig oder falsch aus Sicht der Trainerin, dann trägt das nicht zur Sicherheit bei, weil man versucht dann das Richtige zu sagen, so wie in der Schule und oder sagt lieber nichts, wenn man es nicht weiß und das ist nicht sicher. Also das heißt, wir Trainerinnen müssen zeitlebens lernen, unsere eigenen Überzeugungen eher zurückzuhalten und neugierig ergründen zu wollen, was ist im Raum, was ist in den Köpfen der Teilnehmenden, welche Stories kann auf welche Weise mit welcher Option behandelt werden und eben nicht wertend darin zu sein. Und das beginnt bei der Körpersprache, endet bei Bemerkungen, die man sagt.
So oder ein Kopfschütteln
oder eine Floskel, die einem rausrutscht,
oder,
wie, ja, das ist sehr gut gesagt oder so. Das ist so gar nicht so einfach, das wirklich immer wieder zu kontrollieren bei sich selbst und
das
rauszukriegen. Und das geht so weit, dass dieses die Gleichbehandlung von sich selbst und den Teilnehmenden geht auch dahin, wenn man mal so vielleicht erst eine halbe Stunde später oder eine Stunde später das Gefühl gehabt hat, hier hat man nicht gerecht gehandelt oder was Komisches gesagt, dass das auch in einem Pausengespräch angesprochen werden darf. Du, sorry, ich glaube, ich habe dich ein bisschen zu sehr abgekürzt vorhin. Du hattest noch was im Kopf und hast es nicht gesagt. Erzähl mal, was ging dir durch den Kopf?
Sehr schöner Aspekt.
Dass die merken, also bis hin zur Entschuldigung. Ich würde mich gerne bei dir entschuldigen, weil ich war da, glaube ich, ein bisschen zu dolle und zu provokativ. Und dann sagen die, nee, gar nicht, Jürgen. Ich musste nur schlucken, weil du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, danke, dass du das annimmst mit mir, weil ich wollte gar nicht so weit gehen. Also, dass man sich nicht den Zacken aus der Krone bricht, zu sagen, ich entschuldige mich für etwas, was ich definitiv nicht richtig eingeschätzt habe. Und das wiederum trägt dann künftig den Satz noch. Das heißt, wenn man das einmal bei einem bestimmten Teilnehmenden gemacht hat, dann weiß der beim nächsten Mal, wenn er irgendwas tut oder sagt, wiederum, der Jürgen passt schon auf. Also der
ist sich dessen bewusst. Ne?
Der ist sich dessen bewusst und dann reicht das manchmal schon, dass er selbst das gar nicht will. Das ist auch so.
Das finde ich toll. Ich hänge gerade gedanklich noch an diesem Punkt, das nicht zu werten. Und das ist ja ganz oft so ein Spagat. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber ich finde es jetzt hier nochmal so relevant. So ein Spagat zwischen, es kann ja auch Aussagen geben durch Teilnehmende, gerade in einem Lehrgespräch, wo du sagst, das ist inhaltlich und faktisch nicht richtig, Punkt. Gleichzeitig will ich psychologische Sicherheit bieten und will eben zulassen oder fördern, dass alle erstmal ihre Gedanken aussprechen. Und das, finde ich, ist immer einer der ganz großen Spagate, die wir als Trainerinnen fahren, wodurch auch unerfahrenere Menschen oft zurückschrecken vor dieser offenen Abfrage, weil sie immer denken, oh mein Gott, da muss ich sagen, das war falsch und das will ich eigentlich gar nicht. Und psychologische Sicherheit basiert ja immer sehr auf diesem, es ist kein Wattebausschmeißen und es geht schon um klare Ehrlichkeiten und klare Richtigstellungen. Und gleichzeitig soll dieses Gefühl von, es ist nicht blamabel und ich werde als Person nicht abgewertet erhalten bleiben. Wie machst du das, wenn ich bei einem als Teilnehmerin, du fragst ab, was sind denn relevante Punkte für Lehrgespräche beispielsweise? Ich bin in einer Train-the-Trainer-Maßnahme und ich sage dir, Lehrgespräche sind etwas, wo ich von vorne meine Informationen weitergebe und die anderen lernen. So. Und du denkst, nö.
Meine Reaktion darauf, Achtung, ich werde mir immer Vorbild in diesen Dingen. Meine Reaktion darauf ist, das ist falsch. Das ist falsch.
Super. Ja, damit fühle ich mich dann doch auch gleich gut.
Ja, eben. Das ist falsch. Der nächste, mal gucken, ob es jemand weiß hier im Raum.
Ob jemand mehr Ahnung hat als Sabine.
Ja, genau. Nein. Ich finde, diese Gratwanderung ist eine Gratwanderung, aber das hängt immer davon ab, wie man das macht. Also es geht gar nicht so sehr jetzt, ob man es richtig stellt oder nicht richtig stellt. Richtig stellen muss man es oder es muss ein anderes Ergebnis bei rauskommen. Also letztendlich muss bei diesem Menschen im Kopf entstehen, das ist nicht Vortrag, sondern Lehrgespräch ist etwas anderes.
Ja.
Und dann ist es ein Riesenunterschied, ob man sagt, es ist falsch oder ob man sagt, das, was du beschreibst, klingt ein bisschen mehr nach Vortrag. Also eher eine One-Way-Situation. Hast du dich damit mal beschäftigt? Und dann kann es sein, dass dieser Mensch sich selbst korrigiert. Ja, stimmt, das ist eigentlich näher am Vortrag oder eher eine Präsentation oder ähnliches. Mhm. Und dann kann man entweder umlenken oder es entsteht was Neues oder das. Aber es ist so ein weiches Nein sagen. Und kein Rumgeeier, ganz und gar nicht, sondern eher so ein wohlmeinendes Annehmen. Ich glaube, dieses Wohlmeinende unten drunter und Neugierige trägt dann wieder die Form, in der man das sagt. Stehen lassen kann man es nicht, wenn dann gelernt wird, man darf im Lehrgespräch die Teilnehmenden zutexten, dann ist das ein falsches Learning. Bei anderen Fakten, wenn es wirklich so Fakten sind, keine Ahnung, du fragst irgendwie, weiß jemand von euch, wie viel graue Nervenzellen unsere beiden Gehirne, über wie viele graue Nervenzellen die verfügen? Und es geht jetzt wirklich um mal ein Erstaunen zu erzeugen, weil die Leute raten und haben meistens gar keine Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm, aber da ist das gewollt, dass es so ein Aha gibt. Manchmal sagt dann einer eine richtige Zahl oder eine falsche und da geht es dann nicht um Kommazahlen oder irgendetwas. Das geht bei Nervenzellen sowieso nicht. Aber wenn dann irgendwie bei rauskommen sollen, das sind so um die 100 Milliarden qua unserer Geburt. Und die Zahl wichtig ist für folgende Dinge, die dann darauf die darauf basieren, dann ist es wichtig, dass diese Zahl kommt. Und wenn dann aber einer sagt, ich weiß, das sind 50 Millionen, und man kann es jetzt nicht darstellen, kann man jetzt einen Spaß draus machen und sagen, komm, okay, darfst du nochmal raten oder hast du die Zahl irgendwo her? Und wenn er sagt, ja, da habe ich gerade erst gelesen bei Gerd Hüther, der hat das geschrieben und so, alright, die letzte Zahl, die ich gehört habe, sind 100 Milliarden, aber vielleicht sollte ich das nochmal nachlesen. Also dieses, dass man spielt damit, das geht nicht darum, wessen Information ist wertiger, sondern eher so, es ist okay, dass wir beide unsere Informationen in die Mitte werfen und dann gucken wir mal, welche lässt sich erhärten. Und das ist ein Spiel. Und ich glaube, wenn man einander mag, dann ist das sowieso nicht so eine Rechthaberei, sondern ist eher so. Aber dieses auch großzügig sein, also ob wenn dann einer sagt, das sind 99 Milliarden
oder 110 Milliarden. 327.516
bei mir Aussage zumindest, von der Trainerin,
ich habe sie gezählt.
So in dem Dreh, so in dem Dreh, auf jeden Fall eine Menge. Und
das ist so schön, die Formulierungen zu hören, die du benutzt, weil das eine ist die Haltung, ne? Die brauchen wir dahinter, diese grundsätzliche akzeptierende Haltung, die Neugierde, dieses, ja, ich habe eine Information und das muss noch lange nicht die richtige sein. Ja, es ist einfach, ich stelle mich selber in Frage, ich bin dazu bereit, all das. Und ich mag Menschen und ich mag die Tatsache, dass sie manchmal Sachen sagen, die mich irritieren, überraschen, rauswerfen können. All das ist so eine Grundhaltung. Und gleichzeitig sind es manchmal die Formulierungen, die dann nochmal so kleine Nuancen ausmachen, ne? Das so zu sagen und wirklich mal zu gucken, was sind meine Worte, die aber in diese Richtung gehen, hilft doch wahnsinnig. Das ist dieses Ganze über mich selber lachen können.
Genau.
Auch hinterher sagen zu können, das hat auch wieder fast was mit Entschuldigen zu tun, was du gesagt hast, zu sagen, ich habe mal nochmal recherchiert. Ne? Das ist cool, die Zahl von Hüther habe ich auch gefunden, die du hattest und es scheint die neuere zu sein. Danke dafür. Was auch immer, ja, also sowas vor der Gruppe dann auch nochmal klarzustellen, in Anführungsstrichen, weil es ja schon immer auch Teilnehmende gibt, die sagen, ich möchte jetzt wirklich hier mit der richtigen Information rausgehen. Ja? Für mich hat das eine Bedeutung. Zernot. Punkt.
Googelt mal nochmal schnell, oder?
Genau.
Jetzt nutzt Gemini und fertig.
Genau.
Dieses großzügig sein. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Autosuggestion unten drunter. Also dieses, was wir mal in einer anderen Folge hatten, mit französischem Akzent. Ah, das interessiert mich. Ist eine Haltung, die dahinter steht. Ja. Hier in dem ganzen Thema psychologische Sicherheit würde ich eine andere Autosuggestion immer empfehlen, die grundsätzlich immer da sein sollte in uns, die immer wieder uns denselben Satz sagt, du bist hier sicher. Und jemand sagt was Dummes, du bist hier sicher. Das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht. Also das macht keinen Unterschied, sondern wir werfen das hier in die Mitte und dann ist gut. Und dass man dann auch mal Blödsinn redet als Trainerin oder Trainer und sich danach dafür entschuldigt oder das irgendwie anders wieder hinbiegt, muss alles darauf einzahlen. Also wenn Leute sagen, ich habe mich in dem Training nicht sicher gefühlt, Das ist mir auch schon passiert. Also jetzt nicht so, dass man davor gefeit ist. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich hätte gern mehr zu dem Thema beigetragen, habe mich aber nicht getraut oder fühlte mich bewertet. Dann sind das Learnings.
Das finde ich jetzt noch zwei interessante Punkte zum Abschluss, die ich gerne aufgreifen möchte. Das eine ist dieser Gedanke, das auch gemeinsam zu reflektieren. Tatsächlich ist das was mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal so durch den Kopf geschossen ist. Ich habe das schon ein, zwei Mal in Trainings gemacht und dann wieder aus den Augen verloren. Und ich finde es jetzt gerade ganz spannend, das wieder aufzugreifen. Wirklich Reflexionen, die wir machen, wenn es um die Frage geht, was sollte vielleicht am nächsten Tag anders sein für dich, ne? Damit du sagst, ey, ich habe hier noch bestimmte Inhalte, von denen ich nicht genau weiß, kommen die noch, kommen die nicht, bring das mal alles rein. Das auch zu reflektieren auf den Punkt, was haben wir dazu beigetragen, dass es leicht ist, hier Fragen zu stellen, Fehler zu besprechen, Lernfelder zu offenbaren, all das. Und wie können wir dazu vielleicht noch ein bisschen mehr beitragen? Auch das finde ich ganz spannend als Reflexionsmöglichkeit, zum Beispiel am Morgen des zweiten Tages, ne, abends schon zu sagen, wir werden das morgen früh mal ansprechen. Geht mal ruhig mit diesem Gedanken in den Abend, vielleicht kommen euch da bestimmte Aspekte, ne, wo ihr sagt, ey, das wäre eigentlich cool, das könnten wir auch noch miteinander machen, aber auch zu benennen, was trägt denn positiv dazu bei, damit wir das bewusst haben und verstärken. Das ist ein Gedanke. Und der zweite bezieht sich auch nochmal auf uns selbst, weil du hast gerade gesagt, du bist hier sicher. Das finde ich eine ganz schöne Suggestion. Und gleichzeitig glaube ich, wir brauchen auch die Suggestion, ich bin hier sicher. Das hat ganz viel mit dem zu tun, wie leicht fällt es mir, fehlbar zu sein, wie leicht fällt es mir, über mich zu lachen. Also diese permanente Arbeit auch mit unseren eigenen Überzeugungen, die uns manchmal hinderlich im Weg stehen, Ansprüchen an uns selbst. Gerade ein schönes Bild gesehen, da ging es darum, wenn ich jedes Mal, wenn ich was gelernt und habe und gewachsen bin, die Anspruchslatte mit nach oben schraube, ist das auch sehr anstrengend. Also auch mal zu gucken, ne, so, wow, was mache ich eigentlich mit mir und wie sicher bin ich in mir selbst mit all den Fehlbarkeiten? Auch das trägt dazu bei, dass ich in den Trainings eine andere Sicherheit ausstrahle, weil ich auch selbst den Eindruck habe, ich bin hier sicher. Egal was passiert, ist alles gut. Ja.
Das stimmt. Und zu dem Thema gibt es noch viel, viel zu sagen.
Oder ganz viel zu sagen, genau.
Das ist ein mega Thema, weil wir haben so wiederkehrende Themen wie Immersion oder Relevanz und so. Und ich finde, die Sicherheit ist definitiv psychologisch. Wir können ja mal noch eine Folge über körperliche Sicherheit machen, aber dass wir unten drunter immer genau diesen Safe Space herstellen, damit Menschen in die Lernzone gehen. Schön. Aus der Komfortzone raus. Und ansonsten.
Und tatsächlich, du hast ja schon damit begonnen, ne? Es kommt darauf an, immer. Und hier in dem Fall, finde ich, kommt es nicht darauf an, ob wir sie herstellen, sondern wie gut es uns diesmal gelungen ist und was wir beim nächsten Mal dazu beitragen und wie wir es machen können. Das kommt darauf an, immer.
So ist es.
Vielen Dank für dieses wunderbare Thema hier bei mir am Ballermann.
Ran an den Sangria-Eimer.
So. Oh je! Yeah. Danke dir.
Hola.
Bis ganz bald. Ciao. Hola! Adios! Ciao!
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.